Kultur. Kultura. Kultur. Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir über ein Stück Schweizer Sozial- und Politikgeschichte sprechen. Präziser über die Einwanderung in der Schweiz. Ein Thema, das über Jahrzehnte hinweg aktuell bleiben wird, dass es schon seit einiger Zeit ist und immer noch bleibt. Darüber spreche ich mit drei Menschen, die die Einwanderung und die damit verbundenen Lebenslagen erlebt haben. Ines Matthäus, Fachexpertin, Moderatorin und Dozentin für gesellschaftliche Themen rund um Bildung und Diversität, geborene Spanierin, inzwischen Schweizerin. Dann Martin Dien, Schriftsteller, Autor des Romans Tabak und Schokolade, Mutter Schweizerin, Vater aus Trinidad mit Wurzeln in Indien. Und Samir, Regisseur und Autor des Films Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer, geboren in Bagdad, Mutter Schweizerin, Vater Iraker. Und mein Name ist Eric Facon und ich habe einen französischen Vater und eine deutsche Mutter und bin inzwischen ebenfalls mit einem Schweizer Pass ausgestattet. Und jetzt wechseln wir die Sprache, damit wir beweisen, dass wir tatsächlich in der Schweiz angekommen sind. Samir, dein Film Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer, der behandelt das Thema der Immigration, die Einwanderung in die Schweiz. Warum denn dieser Film? Weil das Thema, das wurde doch schon unzählige Male im Film aufgearbeitet, auch in der Schweiz. Warum das Thema?
Ja, stimmt. Das ist mindestens 30 bis 50 freie Filmproduktionen in der 60er, 70er, 80er bis heute immer wieder behandelt worden. Das heisst, es hat immer wieder Kollegen gegeben, die sich mit dem Thema befasst haben. Auch einige Kolleginnen, muss ich auch noch sagen. Es hat nicht nur männliche Regisseure gegeben. Ist aber eine Zeit. Und ich bin ja mit denen gross geworden, mit diesen Filmen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass viele von denen vergessen gegangen sind. Also zum Beispiel einer der wichtigsten Filme über Cézanier ist von einem italienischen Arbeiter-Filmemacher gemacht worden. Der ist einfach verschollen. Man hat ihn jetzt endlich wieder restauriert in der Cinemathek. Es hat in Solothurn dieses Jahr eine Spezialvorführung gegeben und leider ist er gerade vorher gestorben und hat nicht mehr können kommen in 90 Jahren. Das heisst, ich bin eigentlich mit diesen Filmen gross geworden und gleichzeitig ist in meiner Wahrnehmung ein grosses Loch, sage ich jetzt mal, da in meinem Umkreis von linken Kulturschaffenden, dass einfach niemand eigentlich Bescheid weiß über die Situation der migrantischen Menschen in diesem Land. Und das hat mich so erschreckt, dass sozusagen ich so viel weiß, auch durch die Filmgeschichte unter anderem, und gleichzeitig auch durch meine politische Arbeit, und gleichzeitig die Menschen einfach zu wenig Bescheid wissen aus meinem Umfeld.
Hat es auch damit zu tun, dass das Thema immer noch eine Aktualität hat?
Ja, du siehst uns drei Individuen, die alle eine gemeinsame Erfahrung gemacht haben, nämlich eine migrantische Erfahrung in diesem Land. Weil das Land tut so, wie wenn es uns nicht gäbe. Oder? Und unsere Vergangenheit und unsere Geschichte und die Geschichte der Schweiz vom Kolonialismus bis jetzt nicht existiert.
Ines, du bist gerade schon fast aufgejuckt.
Ja, weil ich glaube, das ist das eine, was du sagst, Sami, und das andere ist die ganze Migrationsgeschichte, aber auch die Geschichte von der Antidiskriminierung in diesem Land, vom Antirassismus, ist eine Geschichte, die vom Vergessen und Wiederentdecken, vom Vergessen und Wiederentdecken, also all paar Jahre poppt es dann so auf, weil zum Beispiel jemand wie der Samir oder andere einen Film machen, ein Buch schreiben oder gerade irgendetwas in der Welt passiert, wie Black Lives Matter, und plötzlich kriegt man Anrufe von irgendwelchen JournalistInnen, die sagen, oh mein Gott, was ist das gesehen mit dem Saisonierstatut? Und dann sage ich amix, geht doch einmal in euer Archiv schauen. Weil das Interview habe ich einfach schon ein paar Mal gegeben. Und andere auch. Und ich glaube, das gehört wirklich zusammen, oder? Dass man diese Geschichte nicht so richtig will wahrhaben als ein Teil von der Schweizer Geschichte.
Also quasi ein Verdrängungsprozess in dem
Fall. Ja, es ist ein Verdrängungsprozess, der ständig das auch wirklich mit dem Wiederentdecken, vergessen. Wiederentdecken,
ja.
Vergessen.
Ja, aber Verdrängung ist das richtige Wort für das.
Absolut.
Und zwar auf allen Ebenen. In der Kultur, in der Kunst und in der Politik. Es wird einfach vorzu verdrängt. Und am schlimmsten, meiner Meinung nach, innerhalb der Linken. Aber das können wir vielleicht noch später
darüber reden. Das werden wir sicherlich noch darauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne mal auf, auf den Satz von dir, Erik, zurückgehen. Der Satz, die Frage an Samir, muss es denn sein, quasi der Film, dass du das noch einmal erzählst? Bei dieser Frage ist mir eigentlich nur eingefallen, dass es ja mit den Geschichten, die wir erzählen, eine spezielle Bewandtnis hat, weil die Geschichten erstens einmal immer wieder neu erzählt werden müssen. So wie es im Gedächtnis ja keine fixe Erinnerungen gibt, gibt es auch im kollektiven Gedächtnis keine fixe Erinnerungen. So, die Erinnerungen werden immer wieder umgebaut nach dem Bedürfnis der Gegenwart.
Mhm.
Das heisst, ich muss jetzt, er muss jetzt, Samir, Ines muss jetzt wieder ihre Geschichte, unsere Geschichte neu erzählen, weil das Gedächtnis nicht eine fixe Einheit ist, sondern etwas Variables. Das Zweite, was mich noch spannend tut bei dieser Frage, Erik, die du an Samir stellst, ist Folgendes. Als ich Samir einen Film gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass man Geschichten ja ganz unterschiedlich erzählen kann. Das heisst, wenn er im Jahr 24 so einen Film bringt, bringt er zum Beispiel mit sehr viel Material aus alten Filmen. Das ist aber bereits eigentlich ein Zitat eben in drin. Er bringt einen Film, wo einen Film, wo einen Film, wo einen Film zitiert und damit stellt er einen, das habe ich toll gefunden am Film selber, stellt er einen Diskurs her.
Mhm.
Zugleich sagt er ja auch wieder neue Sachen aus über den Film. Ich würde generell sagen, dass es ja ganz wichtig ist, die Geschichten immer wieder zu erzählen, weil der Ines ihre Feststellung, dass die Schweiz einer von diesen Staaten ist, wo vielleicht begabt ist, einzigartig auf dieser Welt zum Vergessen und zum Verdrängen, dass man da eine kulturelle Aufgabe hat, erste Güte. Wir müssen nicht irgendwo mit Molotow-Cocktails rumrennen und Barrikaden machen, das können wir alles auch machen. Das wichtigste, die wichtigste Attacke gegen die Schweiz ist die, immer wieder die Verdrängungsleistung in Frage zu stellen und das Vergessen irgendwo gegen das anzuhören. Das ist eine Eigenheit von der Schweiz, wo man kann sagen, warum ist die Schweiz eigentlich ein Staat, der laufend alles vergisst, laufend alles verdrängt. Vielleicht können wir uns noch fragen, hat das etwas mit einer komischen Form von Neutralität zu tun vielleicht? Das heisst, ich muss ja gar nicht mich erinnern, sondern ich habe genug Stoff, um mich zu erinnern. Und der Stoff, den ich habe, der brauchbar ist, das sind die Schweizer Mythen.
Also ich will das mit dem Erinnern, ob andere Länder das besser können oder schlechter, darauf will ich dann auch noch zu sprechen kommen. Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, ich kann das nicht so richtig beurteilen, weil ich auch da gross geworden bin, auch als Einwandererkind. Trotzdem noch, ist das Stärke von der kulturellen Form von einem politischen Anliegen auch, dass Kultur eben etwas ausdrücken kann, was Geschichtsschreibung jetzt vielleicht nicht hat, oder? Geschichtsschreibung ist eine Statistik, ist ein Beschreib. Es wird dann erlebbar, wenn eine individuelle Geschichte dahintersteht.
Ja, also es ist schon so. Ich habe natürlich neben dem, dass ich auf den Schultern von diesen filmischen Kollegen aus der Vergangenheit stehe ich natürlich auch auf x Schultern von akademischen Historikern, also akademischen Leuten, die in der Geschichte, in der Soziologie und so natürlich auch ihre Arbeiten gemacht haben. Also ich konnte aus dem Vollen schöpfen dort.
Aber gleichzeitig die Stärke ist doch, dass man eine individuelle
Geschichte kann. Das wollte ich gerade erzählen. Also Film ist, der Alexander Kluge hat mal gesagt, ist eigentlich eine Maschine für Emotionen. Was eigentlich meiner Meinung nach richtig ist, weil das Affektive ist im Film durch die Musik, durch die neurologische Spiegelung der Leute, die man sieht und einem im Kopf gerade wieder etwas laufen lassen, wenn man Menschen sieht agieren, wenn man sieht Menschen reden, wenn man Musik hört und so. Also das ist halt schon toll am Film, dass die Sachen alle so zusammenkommen und wirklich eine Maschine von Emotionen werden. Und ich glaube schon, dass das die Basis ist für das Narrativ oder für die Erzählung von einem Land. Bücher können das auch machen, aber ich sage jetzt mal, es ist ja in der Natur von der Sache, dass halt Bücher durch ihre Geschichte auch eine klassenmäßige Frage ist, oder? Wer kommt an die Bücher, wer liest die und so weiter. Während Film hat schon viel schnelleren Zugang zum Publikum. Und darum ist, ich sage jetzt mal, Notwendigkeit für mich ist es auch gegeben, den Film zu machen, als Citoyen, oder? Also, weil ich will, dass die Gesellschaft sich ändert. Und ich habe ein Instrument dafür. Und ich kann eben auf den Schultern von anderen Kulturschaffenden und von Martin, kann ich aus dem das schöpfen und neu umsetzen und verarbeiten in einer Form, wo ich glaube, die Emotionen können anders behandelt werden. Und in diesen 50 Vorstellungen, wo ich jetzt dabei war, ist es wirklich erstaunlich gewesen, wie viele Emotionen das der Film weckt. Mhm. Das hat mich mehr überrascht, als ich gedacht habe.
Ja, also du sprichst ja die Vororgane von der Narration, oder? Wo eben im Film eben die Emotionen etc. das kann zeigen. Aber ich glaube, es ist etwas mehr, oder? Ich glaube, die Narrationen eben von diesen Menschen, die da sind, oder? Und der Teil eigentlich von dieser Schweiz sind. Man könnte sagen, eben die neue Schweiz, die neue Schweizerinnen, wo wir jetzt alle in diesem Raum zum Beispiel sind, geht. Die Geschichten werden ja sehr stark, indem man das... die Pole aufmacht, mir und die anderen, also so die richtigen Schweizer und eben die anderen, also eben die neuen Schweizer und Schweizerinnen, tut man ja so, als würde die Geschichte nicht zur Geschichte von der Schweiz gehören.
Ja.
Oder? Und ich denke, was spannend ist und was im Film von Samir, aber auch im Buch von Martin ja auch und in ganz vielen anderen Geschichten, die man im Moment kann lesen und hören und schauen kann, ist, dass die neue Schweiz oder die neue Schweizerinnen können davon sagen, wir sind ein Teil von der Schweiz, ein Teil von der Geschichte von dem Land. Mhm. Wir sind nicht irgendwie die Geschichte von den Migrantinnen. Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren, als ich noch an der Uni Germanistik studiert habe, hat man so Seminar gehabt, wo es um migrantische Literatur gegangen ist. Genau. Oder? Oder Frauenliteratur übrigens auch. Mhm. Der Frauenkrimi. Ich weiß, das war eines meiner ersten Pro-Seminare. damals. Und jetzt ist es wie ein anderer Anspruch. Es ist nämlich der Anspruch zu sagen, hey, das ist ein Teil von der Geschichte von der Schweiz, was wir hier erzählen. Unsere Geschichten sind nicht Geschichten vom Irak, Geschichten von Trinidad oder Geschichten von Spanien, sondern es ist ein Teil von der Geschichte von der Schweiz, von den Menschen, von diesem Land. Oder? Mm. Und ich glaube, das ist das Relevante, wenn man über Narration redet und wieso die Geschichten eben aus dieser Verdrängung aus neu, immer wieder neu erzählt werden gegen die Mythen, die die einzige Relevante sind.
Ja, es ist... Ich muss noch ergänzen zu dem, was du sagst. Natürlich auch das Reagieren auf gesellschaftliche Sachen. Was wichtig ist, was ich im Samus im Film gesehen habe, ist mir klar geworden, das ist ein Film nach Black Lives Matter eigentlich. Wenn man ganz genau hinlässt und hinschaut, dann sieht man die Spuren von diesen Zeitereignissen, wo viele Leute sagen, ach Gott, das hätte uns ja gar nicht beeinflusst. Das ist uns nicht angegangen in der Schweiz. Wir haben ja sozusagen keine Afro-Schweizer, bla bla bla. Wenn man genau hinschaut im Film, dann sieht man, dass sich der Diskurs, die Aufklärungsbewegung, wenn man so will, in dem Film selber auch niedergeschlagen hat. Und das ist das eine, dass man natürlich mit diesen Geschichten nochmal neu reagieren auf etwas, das uns bereits beeinflusst hat. Das andere, und da haben wir den Glücksfall, dass Samir und ich ein bisschen gleich gelagert sind mit dem Buch und mit dem Film. Vielleicht versuchen wir innerhalb von unserem Genre auch etwas zu machen. Mhm. In der Schweizer Literatur und im Schweizer Film möglicherweise gibt es nicht wahnsinnig viele Bücher oder Filme über die sogenannte Ausländerfrage, über den Kolonialismus, über die Immigration. Also vielleicht tun wir da fast ein bisschen Neuland, auch innerhalb von unserer Kunstgattung.
Ja. Ich kann das also mal ergänzen.
Ja.
Also zum Beispiel beim Film ist es ganz, ganz eindeutig so, dass wenn ich nach Frankreich schaue, wo ja prozentual weniger sogenannte Ausländer hat als die Schweiz, gibt es mehr Komödien über multikulturelle Friktionen in den Familien, in den Schulen, wo auch immer. Oder? Und das ist schon verblüffend. Ich sehe das jetzt in meinem eigenen Umfeld. Die Hälfte der Filmtechniker und der Kreativen sind inzwischen migrantischer Herkunft. Aber das widerspiegelt sich überhaupt nicht inhaltlich in den Filmen. Und das Gleiche gilt übrigens meiner Meinung nach auch für die Literatur in der Schweiz. Wenn ich vergleiche, welche Bücher in Deutschland welche das Preisen bekommen haben, welche das aufgelobt worden sind mit türkischem Hintergrund und so weiter, wo aber genuin deutsche Themen behandeln im Ruhrgebiet, in Berlin, in den armen Gegenden und so weiter, dann muss ich sagen, ja, also ja, dieses Buch, wo die Diversität widerspiegelt, was in der Schweiz Realität ist, gibt es in der Literatur nicht und auch nicht im Film.
Das ist eine Feststellung, aber jetzt interessant finde ich an dem, was du gesagt hast, ist, dass du erwähnst, dass man in anderen Ländern sogar in Frankreich auch Komödie macht zum Thema.
Ja.
Und das deutet ja auf etwas hin, auch auf einen anderen Umgang.
Mhm.
Das heisst, man darf auch über die Klischees lachen.
Ja, ja. Ja, also das fehlt mir natürlich am meisten. Ich weiß nicht, also ich habe ja probiert, einen humoristischen Zugang zu dem tragischen und bösen Thema von der Migration in der Schweiz schon im Titel zu finden. Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse ist ja schon drin eigentlich angesagt, dass ich auch über mich selber lachen, über die anderen können lachen und über die Schweiz auch noch allgemein können lachen.
Also nicht, dass wir alle im Kinosaal sitzen und denken, oh Gott, ja. Ist das schlimm gewesen?
Ja, nein, also das habe ich, das ist noch etwas, also es ist wirklich, es hat gut funktioniert, also ich habe jetzt gemerkt beim Zuschauer, dass viele gekommen sind und gesagt haben, dass es schon toll gewesen sei, dass sie auch ein paar Mal haben können lachen und auch wenn es traurig sei in dem Film.
Auch über sich selber lachen, genau.
Ja, also bei mir ist das Gleiche passiert wie bei dir, Erik, dass ich nämlich auch gedacht habe, eine Komödie braucht es eigentlich, so eine richtige Komödie. Also so eben wie die französische Komödie, die das wirklich so verhandelt. Oder? Natürlich hat es humoristische Sachen drin, aber der Film ist schon ein ganz eindeutiger dokumentarischer Film. Oder? Dort findet man ein paar Sachen und so schwere Filme, dort findet man die Migration auch, in den schweren Tragödien, dem tragischen Film. Aber so im Alltag und, oder eben in der Komödie in der Schweiz ist es nicht auffindbar. Ich würde sagen, mich interessiert das Thema, das wir angesprochen haben mit der Verdrängung, nicht nur aus dieser Sicht von eben die Narrationen, die nicht erzählt werden, sondern auch, es geht ja auch um eine Unterdrückungsgeschichte, seien wir ehrlich. Oder? Ja. Um das geht es ja auch, um eine Ausbeutungsgeschichte, um eine Unterdrückungsgeschichte. Und das sind ja die Geschichten, die die Schweiz so wahnsinnig Mühe hat. He? Kinder der Landstraße, man vergleicht das ja auch mit dem ganzen Saisonier-Statut. Zum Beispiel Saisonier-Kinder gibt jetzt auch so einen Anlauf, das auch politisch aufzuarbeiten, was sehr ähnlich ist wie bei den Kindern der Landstraße. Aber man könnte auch sagen, das Nazi-Gold. Oder? Es gibt x Themen in der Schweiz, oder, wo in dieser Verdrängung landen. Oder? Und dann wie so eine offizielle Aufarbeitung erfahren, was dann auch ein bisschen in die Geschichtsbücher reinkommen und unsere Kinder in der Schule das vielleicht auch unterrichtet kriegen, aber auch nur am Rand. He? Aber immerhin, es kommt dann rein. Oder? Während die Geschichten, die nicht die offizielle Aufarbeitung haben, die bleiben in dieser Verdrängung immer noch. He? Und ich glaube, dort hat die Schweiz wirklich ist die Schweiz anders, würde ich sagen, als andere Länder in zurückschauen auf die eigene Geschichte oder auf das, was man vielleicht nicht so toll gemacht hat?
Also es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wo man das abmisst. Wenn man es öffentlich nimmt, dann denkt man, wenn man Deutschland anschaut, wo eine ganz schlimme Vergangenheit hat, das wird öffentlich debattiert tatsächlich.
Genau. Und in der Schweiz wird es eben nicht öffentlich debattiert. Man muss es immer wie forcieren, dass es eine öffentliche Debatte wirklich über das Unrecht gibt in irgendeiner Form.
Ich frage mich, warum dann? Weil eine Komödie hat ja eigentlich eine bestimmte Art von Selbstverständlichkeit zur Voraussetzung. Also es muss etwas schon selbstverständlich geworden sein, damit man es irgendwo zu einem humoristischen Stoff kann formen. Und ich frage mich gerade, Ines, ob das tatsächlich mit dem zusammenhängt, dass in dem Land so vieles eben verdrängt und vergessen wird, in Anführungszeichen. Ich glaube, dass es letztendlich die fehlende Selbstverständlichkeit auch zu tun hat mit dem Selbstbild von der Schweiz. Mhm. Frankreich hat natürlich ein anderes Selbstbild über die ganzen Kolonien, die nicht weglügbar sind. Deutschland hat auch die ganze Denazifizierung sehr viel gelehrt, auch, kann man sagen. Und die Schweiz hat in dem Sinn ist in einem Vakuum gewesen, wo weiterhin können bestimmen, was eigentlich zur Schweiz gehört, respektive bestimmt, was nicht zur Schweiz gehört. Hm. Und wenn natürlich all die Fragen, Kinder der Landstraße, die Ausgrenzung der Fahrenden, denn die ganzen Generationen, Samir, die du ja aufzählst, schön in dem Film, fast enzyklopädisch fährst du an mit den italienischen Menschen, mit den portugiesischen, dann irgendwo die tamilischen, dann die aus dem Ostblock. Wenn die nie zur Selbstverständlichkeit geworden sind, weil man sie eigentlich nicht anerkannt hat, dann gibt es auch keine Komödien über die.
Ja, also ich würde, du hast etwas Korrektes gesagt, eben Komödie bedeutet, dass es quasi Friktionen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Das heisst, es gibt überall Schnittstellen, wo die Probleme aufeinandertreffen. Ich habe probiert, in meinem Film etwas zu sagen, was ich mit zwei Begriffen probiert habe, um zu kreisen, die etwas heikel sind. Das eine ist institutioneller Rassismus. Mhm. Hat sich in diesen 80 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg so ein Mechanismus, ein Regelmechanismus von administrativen Massnahmen, gesetzesgeberischen Massnahmen und regulatorischen Massnahmen auf allen Ebenen gegeben, die dazu geführt hat, ich bin ein paar Mal angegriffen worden für den zweiten Begriff, der zu einer stillen Apartheid geführt hat. Mhm. Das heisst, ich beobachte in diesem Land wirklich zwei verschiedene Welten. Um wieder zurückzukommen auf deine Anfangsfrage, warum hast du diesen Film gemacht, hat damit zu tun, dass ich wirklich das Gefühl habe, in meiner Bobo-Bubble von aufgeklärten, linken, progressiven Menschen weiss eigentlich niemand, wie das Leben der Unterschichten, die nur migrantisch sind, praktisch zu 99%, wie es dort eigentlich zu und her geht. Und das kann ich nicht meinen Freunden zum Vorwurf machen, sondern ich habe probiert, mit dem Film in der geschichtlichen Abfolge zu zeigen, wie das entstanden ist. Und wir sind jetzt da, dass wir 2,2 Millionen Leute haben ohne Pass, dass fast die Hälfte der Schweizer migrantischer Herkunft sind. Aber in der Wahrnehmung ist es nicht angekommen. Also die Frage ist ja dann, warum nicht? Und ich glaube schon, dass Regulatorien, Gesetze und administrativen Massnahmen dazu geführt haben, dass ein aufgeklärter Mittelstandsbürger, ein Bürger aus dem, sage ich mal, wohlmeinenden Bürgertum einfach gar nicht weiss, was eigentlich läuft.
Wir werden dann über das Persönliche noch mal reden, aber jetzt gerade das Stichwort, das er gegeben hat, die stille Apartheid. Könnt ihr mit dem etwas anfangen?
Ich wollte nur ganz schnell etwas sagen, Ines. Warum ist es nicht angekommen, fragt es an mir. Ich denke, ein Grund ist auch der, dass es eben keine Geschichte gegeben hat. Hm. Man hat ja die Eingewanderten als kulturlos, in Anführungszeichen, angeschaut. Das heisst, man hat die nicht ermuntert, Bücher zu schreiben, Filme zu machen, Theaterstücke zu schreiben, sondern man hat sie einfach als Arbeitsmenschen gebraucht. Und wenn es keine Geschichte gibt von dem, dann existiert es eben in einem doppelten Sinn wieder nicht, oder?
Stille Apartheid. Ja, ich gehe etwas anfangen mit dem Begriff. Und zwar nicht in dem Sinn, wie es vielleicht gewisse Leute verstehen würden wollen, nämlich so mit denen, dass die Gesellschaften total voneinander getrennt sind, hier die migrantische, hier die schweizerische, also Parallelgesellschaften wären oder so, sondern viel stärker, dass genau die Leute, von denen du redest, deine Freunde, Freundinnen, Samir und auch viele von unseren Freunden und Freundinnen, wie aus so Kontext kommen, und ich glaube, das hat nicht nur mit Migrantischen zu tun, sondern wirklich auch mit der Schichtfrage, aber hier die Unterschicht in der Schweiz praktisch importiert ist, es ist eine migrantische Unterschicht, hat das damit zu tun, dass es gibt ganz viele Leute, die können sich nicht vorstellen, dass Kinder anders aufwachsen, als sie selber aufgewachsen sind, in relativ bildungsbürgerlichen Verhältnissen, mit entsprechenden Erziehungskonzepten und so weiter. Und die können sich nicht vorstellen, dass Kinder anders aufwachsen. Aber alle die Kinder oder ganz viele Kinder aus dieser migrantischen Unterschicht, zu der ich übrigens gehöre, sind eben ganz anders aufgewachsen oder wachsen auch heute noch ganz anders auf. Und das wird eher als so etwas ganz Schlimmes angeschaut. Aber also, die werden alle gross und machen ihren Weg, die meisten. Es ist nicht tragisch in dem Sinn. Aber es wird gar nicht, es ist nicht vorstellbar. Wenn ich mit Pädagogikstudentinnen rede, dort sind die meisten aus so Bildungsfamilien, selber Elternhaus, wo selber Eltern Lehrer sind und Lehrerinnen. Und die haben Vorstellungen von Kindheit, die so einseitig sind, nur wie sie selber Kinder gesehen sind. Ich nehme jetzt Kindheit als Beispiel. Aber das würde ich, mit dem kann ich etwas anfangen, das ist wie eine stille Apartheid, die Vorstellung, dass es nur eine Form gibt, zu leben. Ja. Eine Form Familie zu sein, eine Form Kindheitsverleben und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein von diesen grossen Problemen. Und das grosse Staunen darüber, dass es eine andere Art zu leben gibt, als das, was Schweizerinnen, jetzt sage ich extra mit Anführungszeichen, die eben keinen migrantischen Hintergrund haben, sich vorstellen.
Aber woher kommt der Konformitätsdruck in diesem Land?
Also bei uns, sage ich jetzt mal, bei uns drei, vier, hat also, das natürlich, ich habe ja im Interview mit dem Haldimann das probiert zu erklären in der Republik, wo ich gesagt habe, wir migrantische Leute, die quasi jetzt als Token anheben müssen, weil wir erfolgreich sind, oder? Relativ. Wir haben natürlich auch etwas dazu beitragen. Wir sind in unserer Mimikrie so perfekt, dass wir natürlich auch zu all dem passen. Und darum, es ist schon ein Problem. Auf einmal kommt dann ein Buch von Martin, wie das ist, in so einer komischen Zwischenwelt aufzuwachsen. Und dann merkst du auf einmal, aha, ja, es gibt eben noch ein anderes Aufwachsen als nur das kulturbürgerliche Middle Class, was der Standard ist in der Schweiz. Und was passiert? Sein Buch wird quasi nicht gross behandelt, sage ich jetzt. Er hat grossen Erfolg gehabt durch seine Lesereise und alles, weil wir haben genug Leute, die verstehen, was er geschrieben hat. Aber gleichzeitig in der Rezeption von der bürgerlichen Schichten ist das so etwas Komisches. Es ist nicht Alltag wie in Frankreich oder in Deutschland mit migrantischer Literatur. Und da ist es so, es tut mir leid, Martin, aber du bist irgendwie so zwischen Stuhl und Bank auf einmal geht mit dem, oder? Und ich erlebe das jetzt natürlich auch ähnlich mit dem Film. Und wo ich das übrigens thematisiert habe, hat mir irgend so ein junger Schnösel dann angepisst in einer Feuilleton. Er tut heulen, dass sein Film nicht gezeigt worden ist. Nein, mir ist überhaupt nicht ums Heulen gegangen. Ich habe einfach eine Analyse gemacht, warum wir unsere Sachen nicht gezeigt werden oder besprochen im Vergleich zu den anderen, die gleichwertig sind. Oder?
Weil wir natürlich in ein Gebiet hineingehen, das nicht definiert ist. Also man müsste hier eigentlich auch über etwas ganz Merkwürdiges reden, was sich Kanonisierung nennt.
Ja, genau.
Es gibt im Film, im Schweizer Film, den Begriff gibt es ja Schweizer Film, es gibt auch den Begriff Schweizer Literatur. Es gibt dort seit Jahrzehnten eigentlich eine Kanonisierung. Und wenn man das einmal genau anschaut, welcher von den Filmerinnen oder welcher von den Literatinnen kanonisiert wird, kommt man auf ganz aussercineastische, ausserliterarische Kriterien. Zum Beispiel das Kriterium Bescheidenheit, das Kriterium Ehrlichkeit, das Kriterium, sorry, wenn ich das sage, Gemögigkeit. Das sind Kriterien von einer Kanonisierung, die natürlich horribel sind für das Kunstwerk selber. Die können wir gar nicht leisten, weil wir ja per se zwischen Stuhl und Bank Sachen mitmachen, die über Grenzen rausgehen. Die Grenzen von der Kanonisierung sind nicht unsere Grenzen. Um ästhetisch etwas auszusagen, müssen wir immer über das rausgehen. Ergo landen wir immer zwischen Stuhl und Bank.
Ja, also zum als gutes Beispiel nochmal zu bringen. ich habe ja vor dem Dokumentarfilm einen Film gemacht über migrantische Menschen in London. Mhm. Der hat ist auf Arabisch und auf Englisch gesprochen gewesen. Und da geht es natürlich um grundlegende Fragen wie Islamismus, Frauenrecht, Homosexualität in der arabischen Welt, aber in Europa, oder? Wo das spielt in Europa. Der Film ist, ich glaube jetzt mal, aus einem exotischen Moment von allen Kinos gezeigt worden und war ein riesen Erfolg. Und dann kommst mit dem Film über Migration in der Schweiz und läufst auf einmal auf. Und das ist doch ein gutes Beispiel, um zu zeigen, in meinem eigenen Kanon, oder? Was akzeptiert ist, ist möglichst alles, was außerhalb der Schweiz ist. Aber in der Schweiz so ein Thema zu behandeln, dann schreibt ein Filmkritiker, ja, das haben wir doch schon alles schon gesehen und das ist jetzt also auch nicht nötig gewesen,
den Film zu meiner Eingangsfrage, oder warum?
Ja, genau. Also, und dort sind wir wieder bei der Geschichte der Verdrängung, oder? Und ich glaube, das ist schon das, was mich im Zusammenhang mit dem Thema extrem beschäftigt. Also die Verdrängung von dieser Geschichte. Also, ich meine, in dem Film von dir, Sami, kommen ganz viele Sachen übrigens auch vor, die in anderen Filmen zu diesem Thema noch nicht da sind. Also wirklich faktisch, oder? Also die ganzen Regulierungsmechanismen, wie die eigentlich wirklich gewollt gewesen sind von der Schweiz. Ja. Also, dass Migration in der Schweiz gibt, ist halt einfach kein Zufall. Und das ist historisch und ökonomisch gewollt. Und zwar schon eben seit dem Marshallplan. Oder? Das ist so zum Beispiel ein von diesen Momenten in dem Film, wo ganz viele auch Leute, die sich mega gut mit dem Thema auskennen, plötzlich das Aha gehabt haben, oder? Wirklich auf der faktischen Ebene. Und dort muss ich schon sagen, also es gibt, man will sich mit dem nicht befassen. Es ist einfach keine schöne Geschichte. Die Schweiz steht wirklich nicht gut da bei diesem Thema, oder? Also, das sind die Menschen, die wirklich einen ganz, ganz grossen Beitrag an dem Wohlstand von dem Land geleistet haben und immer noch leisten. Also das ist nicht nur in der Vergangenheit, das ist ja immer noch so. Dass man die so behandelt. Und dass wir Gesetze haben in der Schweiz, wo also ein Bürgerrecht haben zum Beispiel, immer noch im Vergleich zum restlichen Europa, außer in Österreich ist es nicht so. Österreich und Schweiz, beides Alpenländer, vielleicht wegen dem, aber sind die einzigen, die immer noch darauf bestehen, das Jus sanguinis zu haben. Also, dass nur, wenn du quasi Schweizer Blut hast, tatsächlich ein von deinen Eltern Schweizer ist, du als Schweizer oder Schweizerin geboren wirst. Und wegen dem haben wir Leute in der dritten Generation, die noch nie ihre Eltern schon irgendjemand anders gelebt haben, die immer noch nicht als Schweizer geboren werden.
Das haben wir zwei, haben nochmal Glück gehabt in dem Fall. Sie zwei haben immerhin eine Schweizer Mutter.
Genau, oder? Und wir halt nützt. Nicht, dummerweise, obwohl wir vielleicht schon länger in der Schweiz sind. Aber einfach zum Sagen, oder? Also, es gibt Gesetze, es gibt eine Art, mit dieser Bevölkerung, mit einem Teil der Bevölkerung umzugehen, wo dem Land Wohlstand bringt. Dieser Bevölkerung aber schadet. Und über das zu reden, wenn man quasi das Land ist, wo das Unrecht begeht, das ist nicht einfach. Aber die Verdrängung, und das ist das, was mich auch interessiert, und in gewissen von den Geschichten, die du erzählst in diesem Film, aber auch in ganz vielen Geschichten, also auch in meiner eigenen Geschichte, aber in ganz vielen Geschichten von vielen Freunden und Freundinnen, die einen sogenannten Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte haben. Es gibt die Verdrängung in der Familie auch. Es gibt dort eine Entsprechung.
Eben genau, dort habe ich noch anwählen. Also ich meine, jetzt auf der Länderebene mehr, auf die persönliche Ebene auch. Ich gebe euch jetzt eine humorvolle Anekdote aus meinem eigenen Leben zum Besten. Das war das Geburtstagsfest, das ich gemacht habe. Und mein Cousin aus Frankreich, einer von meinen vielen Cousins aus Frankreich, ist gekommen, netterweise, mit seiner baskischen Freundin. spanischerseits, baskisch. Und dann ist es plötzlich sehr laut geworden, wie das meistens bei so Geburtstagsfesten halt laut wird am Tisch. Und dann schaut mich mein französischer Cousin an und sagt, du sag mal, sind ihr immer so laut in der Schweiz? Und wo er angeschaut hat, das war die Ecke, wo die drei Italienerinnen gesessen sind. habe ich mal gesagt, liegst falsch, das ist die italienische Ecke. Und daraus ist dann ein Spiel geworden am Tisch, mal feststellen, wer da eigentlich keinen Migrationshintergrund hat. Niemand. Das ist genau von diesen 12 Leuten, die dort waren, hat genau niemand nur Schweizer. Und das führt mich eigentlich zu meiner Frage. Es ist eine Anekdote noch im Hintergrund. Es hat auch für gewisse Kreise zumindest eine Selbstverständlichkeit, dass das einfach so ist. Also muss man auch nicht mehr darüber reden. Oder? die Bubble, die du vorhin angesprochen hast, Samir, das war in meiner Bubble genau gleich gewesen. Niemand hat das, weißt du, naja, das ist jetzt einfach, irgendwann mal hat er erwähnt, oder? Der hat jetzt deutsche Vorfahren.
Ja, also meinst du das im Sinn von, warum tust du es dann noch behandeln?
Nein, ich meine jetzt nicht dich damit, sondern mehr. Ganz allgemein, da musst du ja nicht mehr drüber nachdenken. Es ist einfach, das gilt für gewisse Kreise. Mhm. Ich sage nicht, dass man nicht darüber reden sollte, im Gegenteil. Mhm. Aber es ist schon so eine Selbstverständlichkeit.
Ja, also es ist sicher, also es ist für die ganze Gesellschaft, würde ich sagen, auf eine gewisse Art eine Selbstverständlichkeit, weil wir einfach in der Mehrheit sind inzwischen. Mm. Also in Städten, in allen urbanen Zentren hat es mehr als 50%. Basel-Stadt, wo wir jetzt gerade sind, 54%. Genf 63%, das ist der höchste. Zürich und Bern, wenn man nur die Stadt nimmt, nicht den Kanton, sind es auch über 50%. Also alle urbanen Zentren haben in ihrer Bevölkerung über die Hälfte, die so eine Migrationsgeschichte hat.
Mhm.
Also, und das heisst einfach, dass mindestens ein älterer Teil eingewandert ist. Das heisst Migrationshintergrund in der Schweiz statistisch. Also das heisst, es ist eine totale Selbstverständlichkeit. Natürlich ist es das.
Mhm. Aber die verbieten einem manchmal auch eben genauer einzuschauen oder zu hören.
Die verhindert manchmal genauer anzuschauen, weil sie eben so selbstverständlich ist. Aber ich glaube, die Verdrängung, also nicht die Selbstverständlichkeit macht die Verdrängung, sondern das Unrecht macht die Verdrängung. Bin ich völlig überzeugt.
Also das Vergessen quasi.
Das Vergessen, dass gewisse von denen, die da sind, weil eben, es ist ja völlig selbstverständlich, dass an dem Tisch vielleicht 12 Leute sitzen, die alle einen Migrationshintergrund haben. Oder dass man neu sitzt mit mindestens der Hälfte der Leute, die einen Migrationshintergrund haben. Aber die eine Hälfte, die nämlich keinen hat, mindestens die alle, die wissen nicht, wie es sich anfühlt, wenn man zum Beispiel keinen Schweizer Pass hat.
Mhm.
Oder wenn man zum Beispiel seine Familie eben nicht im Familiennachzug anbringen kann, weil man vielleicht hier geflüchtet ist. Oder dass man eine Kindheit erlebt hat, wo man eben nicht hier sein durfte. Oder und so weiter. Oder? Mhm. Und ich glaube, oder nicht abstimmen, ganz schlicht. Wo man super integriert ist, alles miteinander macht, völlig selbstverständlich, aber halt an der Abstimmungssonntag in einer direkten Demokratie nicht abstimmen.
Alle Schulen gemacht haben, aber nicht abstimmen dürfen.
Genau. Und natürlich die strukturelle Diskriminierung, die es in der Gesellschaft gibt, das kann man messen, das weiss man. Also Menschen, die eine Wohnung suchen mit einem Namen, der ausländisch ist, kriegen die nicht so schnell wie die anderen, etc. Also es gibt dort einfach eine Verdrängung, die nicht ist, nur weil es eben selbstverständlich geworden ist, sonst könnte man dann eben die selbstverständliche Komödie wie in Frankreich machen, sondern weil man eigentlich nicht darüber reden will, was denn die Unterschiede denn ausmachen in der Behandlung.
Ein kleiner Einspruch noch, oder vielleicht ist es auch gar keiner, vielleicht ist es ein anderer Ja von Zustimmung. Es kommt darauf an, ob Menschen, ob Leute mit einem Migrationshintergrund den auch sozusagen aktivieren. Das heisst, du kannst 10 Leute haben in einer Runde, wenn die visuell nicht als andere, others, erkenntlich sind, müssen sie eigentlich den Migrationshintergrund nicht aktivieren. Ich kenne das aus dem schulischen Zusammenhang. In einer Klasse sieht man vielleicht 2 an, dass sie eine Migrationsgeschichte haben, aber den anderen 10 vielleicht nicht. Vorausgesetzt, dass alle gut Mundart reden. Das heisst, warum tun so viele Leute in diesem Land eigentlich nicht sagen, aha, ich bin eigentlich halb Griech. Aha, ich bin halb Tamilisch. Aha, ich bin eigentlich halb Afrikanisch. Weil es natürlich wiederum unter die Decke von der Tabuisierung, man sagt es nicht gern, man will dazugehören. Mhm. Was geht verloren? Ein ganz grosses Gut in der Schweiz, nämlich die Selbstverständlichkeit. In dem Moment, wo du sagst, wo du dich als Migrationsgeschichtler outest, laufst du Gefahr, nicht mehr dazuzugehören.
Das kenne ich, genau das Gefühl kenne ich.
Nicht dazugehören heisst in der Schweiz, du bist nicht mehr in dieser enormen Selbstverständlichkeit einbegriffen, die ja die Schweiz eigentlich als für sich selber definiert, oder?
Aber also vielleicht muss ich jetzt aber noch schon einmal etwas sagen, wo nicht ein Widerspruch ist, aber ich sage jetzt mal eine Ergänzung im Sinn von, ihr redet, also Erik, du bist im Radio gewesen, du bist im Literaturumfeld tätig, auch im Journalistischen und so weiter. Ich sehe natürlich schon, dass das, was du jetzt beschrieben hast, für die Kreise gilt, wo entscheidet, was man soll, über was man soll reden, über was man soll schreiben, über was man soll filmen und so weiter. Dort ist tatsächlich so, dass der gewisse Druck da ist. Das andere, und das ist das, was ich nochmal aufgreifen von dir, man ist in einer Runde, in einer Stadt, wie du gesagt hast, wo die Mehrzahl der Leute migrantisch ist. Und es ist absolut selbstverständlich, dass man gar nicht mehr darüber reden muss, weil es sowieso so ist. Und das habe ich auch, sage ich jetzt mal, als Teil von dieser komischen Situation, von der stillen Apartheid beschreiben, dass einerseits die Realität total migrantisch ist. Unsere allgemeine Realität ist migrantisch. Und es ist so selbstverständlich geworden, dass wir eigentlich nicht darüber reden müssen. Wo gibt es Friktionen? An dem Moment, wo wir wollen, dass unser Buch besprochen wird, dass unser Film besprochen wird. Dann, wenn es zu den Entscheidungsträgern kommt, oder? Was behandelt man in den Schulen? Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Und so weiter. Dort finde ich, dort sieht man, dass die Realität nicht abgebildet wird. Weder in den Medien, weder in der Politik, weder in den kulturellen Tätigkeiten.
So, jetzt haben wir ein Buch geschrieben und der andere hat einen Film gemacht zu dem Thema und wir machen jetzt gerade ein Gespräch dazu. Ich werde noch ganz geschwind bei dem Gespräch auch noch ein bisschen auf die persönliche Ebene kommen. Weil das gemeinsame Erleben, wir haben alle ganz verschiedene Hintergründe, wo wir angekommen sind. Ich kann nicht mit Fug und Recht behaupten, dass ich Teil von einer Arbeiterklasse war, die importiert worden ist. Ich bin aus einem befreundeten Land gekommen. Allerdings meine Eltern schon ein bisschen weniger. Das heisst, ich durfte dann den Konflikt vom Zweiten Weltkrieg auch noch via meine Eltern auch in der Schweiz noch miterleben. Wer jetzt da gerade wieder heimgeschickt werden soll und wo wieder hin soll, wo er hergekommen ist. Wir haben ein paar Sachen, die so ganz kleine Details in deinem Film sind, die mich recht berührt haben. Und das ist das eine, wo ich selber auch sofort mich selber drin erkannt habe, ist, wo du dich für die Fasnacht als Araber verkleidest. Ich habe mich für die Fasnacht als Cowboy verkleidet.
Ich als Flamenco-Tänzer.
Ja, schau.
Und ich als Winnetou.
Du bist out. Du bist in die Fantasiewelt gegangen,
ja,
oder?
Ja. Das war der einzige in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, der nicht so aussieht wie der Albert Rüsti.
Ja, logisch.
Ich habe müssen Winnetou sein.
Grossartig. Ja, aber du hast einen Indigenen gewählt, oder?
Ja, richtig.
Aber woher kommt denn das? Das ist, ich habe zur Entschuldigung, ich muss auf dem Bild, wo ich als mit einem Cowboyhut und mit einem Pistolenhalter da stand, habe ich auch noch eine bayerische Strickjacke gleichzeitig. Ja, gut. Aber trotzdem. Es ist ja noch interessant, man hat ja immer noch die Verbindung. Also ich habe etwas erlebt, wo ich gedacht habe, ich komme heim. Mm.
Aber ich,
und dort ist nicht Schweiz.
Ja. Erik, ich glaube, das hat schon sehr damit zu tun, das siehst du ja eigentlich in den umgebenden Ländern. Wenn eine Gesellschaft, quasi wie in Frankreich zum Beispiel behauptet, «nous sommes tous citoyens» und nachher gibt es gleich eine Ausgrenzung, dann passiert nämlich der eine Effekt, dass dann die ausgrenzt werden, sagen, «was? Okay, fickt euch selber, dann sind wir jetzt halt einfach die Bösewichter und das. Und wir sind jetzt alles das, was ihr in uns wollt sehen, oder?
Also die ganze Ghetto-Jugend-Ästhetik.
Genau. Und der Effekt, oder der Kanaken-Effekt, wie sie ihn in Deutschland nennen, oder, ist natürlich, ergibt sich aus der Ausgrenzung und Unterdrückung. Weil wenn du nicht politisch denken kannst, dann ist die erste Reaktion, dass du sagst, okay, fickt euch alle, dann nachher bin ich das, was ihr alles in mir wollt, rein sehen, dann mache ich das jetzt so.
Das ist die eine Variante davon. Mhm. Und die andere ist, wir sind mehr als das. Ja. Wir sind mehr als nur Schweizer.
Ja.
Das ist doch einfach auch nicht falsch. Also es ist doch nicht falsch, dass ich nicht nur Schweizerin bin. Ja. Ich bin auch Spanierin. Ja. Ich habe die ganze spanische Kultur in mir. Ich kann jedes spanische Lied singen. Ich kann die Sprache mindestens so gut wie die Deutsche. Also, wieso soll ich das nicht sein?
Ja, wieso solltest du dich dafür entschuldigen?
Wieso soll ich mich dafür entschuldigen, dass ich das auch bin? Es ist ja... Das ist ja das Grossartige daran, dass ich mehr als eins bin.
Ja, ja. Also er hat ja das Foto im Film gesehen mit mir verkleidet als Araber. Das war übrigens genau dort, wo die Umkulsum in 7 Jahren gestorben ist. Und das ist mir als Bube so geblieben, weil ich mit meinem Vater zusammen natürlich jedes Freitagabendkonzert von der Umkulthum über Radio Cairo ist in der ganzen Welt reit. Und die grösste Sängerin von der arabischen Welt, wo 2 Millionen Leute an Beerdigung gegangen sind. Das war für mich eine Realität. Und die ist nie nicht, es hat nicht mal eine Zeitungsmeldung gegeben. Ja, stell dir mal vor, 300 Millionen Leute trauern um jemanden und 2 Millionen gehen. Und das kommt da nicht einmal vor. Und das denke ich auch, das finde ich eben interessant. Ich gebe den Ball zum Martin weiter, weil ich sage jetzt mal, die kolonialen Denkstrukturen, dass man, ich sage mal, ein suprematisches Bild hat von sich selber, hat wirklich in diesen 200 Jahren über 10 Generationen natürlich die Leute dazu gebracht, um wieder zurückzukommen auf das, was Ines vorher gesagt hat, zu denken, die Leute haben keine Kultur. Es gibt die andere Kultur gar nicht. Es gibt nur die eigene.
Ich würde gerne einen Schritt weitergehen. Und zwar ist es ja spannend, was ihr sagt. Und ich bin auch total einverstanden mit dem. Wir drei hier rein, oder wir vier, haben das Privileg, dass wir die Zuschreibungen, die wir erleben, auch können sozusagen auf die Antwort und sagen, ja, ich bin eine Spanierin. Auch. Oder ich bin auch ein Franzose. Oder ich bin auch ein Araber oder ich bin auch ein Trinidader und so weiter. Jetzt gibt es aber einfach ganz viel und wachsend immer mehr junge Menschen, wo kein sogenanntes, wie soll ich dem sagen, Heimatland im Rücken haben, wo sie könnten rekurrieren. Ich habe es erst mal bei dem furchtbaren Begriff Remigration von der AfD, wo die SVP jetzt gerne ja auch übernehmen
und dann sie auch
über das nachdenkt. Ja, wo eine, kann man denn all diese jungen Menschen remigrieren, wo als Kind von ausländischen Eltern hier in der Schweiz auf die Welt kommen? Die sind nie vielleicht in Afrika gewesen. Die sind nie in Maghreb gewesen. Das heisst, wir haben im Prinzip die Grundfrage, wenn wir das ein bisschen abstrahieren, ja, wir haben das Privileg, dass wir die Heimatländer noch hätten. Zum Teil muss man die ja aktiv auch bewirtschaften. Man muss hingehen, man muss Verwandtschaften suchen, verknüpfen. Es gibt aber ganz viele Leute, die nur mit diesen falschen Zuschreibungen leben müssen. Sprich, ein junger Bub da auf der Straße, afrikanischer Herkunft. Irgendeiner sagt, gang doch heim. Oder? Wo einer geht, der heim. Dort fängt die ganze Frage an, sehr problematisch werden. Also, wie
dort ist aber auch die Schweiz in ihren Gesetzesmassnahmen brutal. Oder? Ja. Wenn du da geboren bist und noch nie irgendwo in Spanien, in Kosovo und was weiß ich, wenn du irgendetwas Falsches machst, dann kannst du einfach dort angeschickt werden. Und es gibt wirklich ganz viele Geschichten. Also zum Beispiel von dem Spanier ist in der WOTS eine ganze Seite gekommen, wo da aufgewachsen ist und so. Und halt drogensüchtig geworden ist, in dem Sinn gegen Gesetz verstoßen hat. Und man hat ihn mit 55 Wellen nach Spanien schicken. Und es gibt niemanden mehr. Seine Eltern sind gestorben, seine Verwandten sind gestorben. Was ist das für ein Land, wo so etwas bestimmt?
Das Problem abschieben.
Also das hat die Schweiz übrigens auch mit den Frauen, die Ausländer geheiratet haben. Mhm. Also noch nicht so lange her. In meinem Umfeld gibt es so einen Fall. Die Großmutter von jemandem, die hat einen Italiener geheiratet und dann ist der gestorben und dann ist die Frau dement geworden und musste in ein Heim kommen. Und dann hat man gefunden, die muss nach Italien. Das ist eine Schweizerin, gebürtige Schweizerin, die ihren Schweizer Pass verloren hat, weil sie einen Italiener geheiratet hat damals. Das ist so gesehen damals. Hast du als Frau den Pass verloren, wenn du einen Ausländer geheiratet hast? Die hätten sie auch am liebsten nach Italien, in den Heimatort von dem Mann, der es nicht mal mehr gegeben hat, geschickt. Also die Idee, dass man solche, also dass es Menschen gibt, die schon immer da gewesen sind, aber trotzdem nicht zu uns gehören, wegen so einem komischen Pass. Und die vielleicht Probleme haben oder krank werden, oder eben süchtig werden, ist ja auch krank werden, dass man das kann entsorgen nach jemand anders. Das hat doch genau wieder mit dieser Vorstellung zu tun. In der Schweiz ist alles gut und rein. An der Schweiz ist alles gut und rein. Und alles, was nicht ganz gut und rein ist, das gehört eigentlich nicht wirklich zu uns.
Mhm. Und was wäre jetzt so eigentlich?
Wir wollen ein anderes Land. Wir wollen ein Land, wo eigentlich der Mensch nicht mehr definiert wird durch eine Nationalität, wo quasi durch Dekret und Beschluss und Passgebung festgestellt wird, sondern wir müssen ein Land haben, wo heisst, irgendwo so und so viel Zeit in dem Land verbracht, also gehöre ich dazu.
Und das ist nicht nur eine Utopie, sondern das heisst, wir wollen ein neues Bürgerrecht. Also die Vier-Viertel-Initiative ist jetzt zustande gekommen, das ist genau das der Vorschlag. Genau. Wir wollen einfach, dass man hier nochmal drüber schaut und sagt, okay, wann ist jemand denn eigentlich Schweizer oder Schweizerin? Also sicher nicht nur, wenn quasi zufälligerweise ein von deinen Eltern ein Schweizer oder eine Schweizerin ist. Und andere, die vielleicht 40, 50, 60 ja, oder in der zweiten oder dritten Generation da sind, immer noch nicht. Das ist eine völlige Absurdität. Weil alle die, die eben in der dritten Generation und immer noch nicht Schweizer sind, das ist völlig für alle okay. Nur in dem Moment, wo so jemand ein Problem kriegt, weil er zum Beispiel drogensüchtig wird oder krank oder was auch, dann wird es zu einem Problem. Dann gehört das nicht mehr zur Schweiz.
Wir haben nicht gerne problematische Leute. Ich möchte ganz am Schluss noch ein kurzes Abschnitt aus dem Martin seinem Buch lesen und vielleicht noch eure Reaktionen von euch zwei hören dazu. Ich habe mich sehr wiedergefunden in dem Abschnitt und es geht so. Ich sitze immer wieder vor den Fotos, als könne ich mich in diese Vergangenheit zurückmeditieren. Klammern auf Klammern zu. Mein Blick bohrt sich in diese Bilder, als könne er ans andere Ende des Fotos in eine andere Welt gelangen. Dann wieder sehe ich gar nichts vor lauter Selbstverständlichkeit oder Dinge, die es gar nicht gegeben hat.
Ja, mich hat der Satz auch extrem getüpft. Muss ich auch sagen, fast gekühlt. Danke, Martin, was du auf den Punkt gebracht.
Ich glaube, es ist so à la recherche. Mm. Pas seulement du temps perdu, sondern also wirklich à la recherche. Also, es ist eine Suche nach irgendwie dem Ursprung, oder? Wo es vielleicht gar nicht wirklich gibt. Mm. Irgendwie. Hm? Und man könnte jetzt sagen, diese Suche gibt es ja wahrscheinlich auch bei Menschen, die nur Schweizer sind und schon immer da gewesen sind. Aber ich glaube, sie findet anders statt, wenn ein Teil von dieser Herkunft von einem wie abgespalten worden ist oder wie so, ich sage mal, eher so verblasst, weggeruckt ist, weil man dort weiter weg ist. Also weil man weg ist. Für mich hat es eine ganz handfeste Bedeutung. Ich habe mir vor ein paar Jahren einen zweiten Ort in Madrid geschaffen, in Spanien, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich gehöre da genauso an wie hier. Und es braucht wie der Ort. Erst der Ort macht mich vollständig auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe das extreme Privileg, das können zu machen, weil es eben noch das Heimatland gibt, wie es für viele andere nicht gibt. Ich habe Freunde und Freunde, und denen brechen die Heimatländer zum Teil weg. Und ich kann total gut nachvollziehen, was das für ein Gefühl muss sein, weil du eben nicht mehr auf die Recherche kannst gehen, nicht mehr das suchen kannst.
Das ist wirklich in dem Sinn Glück gehabt, sage ich jetzt mal. Weil jetzt in meinem Fall, wie sehr wahrscheinlich in vielen migrantischen Menschen aus Asien und Afrika, wo durch die imperialen Kriege wirklich ihre Gesellschaften zerstört worden sind, ich fühle mich natürlich wohl, wenn ich nach Bagdad komme und so, aber das hat mit den Menschen und der Sprache zu tun und allem. Aber schlussendlich ist das nicht mehr meine Gesellschaft. Darum hat mich der Satz von dir auch so berührt, weil ich merke, ich bin weit weg davon, auch wenn ich weiss, dass ich von dort komme und auch wenn ich mich unter den Menschen wohlfühle. Aber es ist etwas anderes, sehr wahrscheinlich, als wenn du nach Madrid gehst und eine Umgebung wiederfindest, die es einfach schon seit Jahrhunderten gibt. Und ich komme nach Bagdad und ich erkenne eigentlich nur den Fluss wieder, der schon seit Tausenden von Jahren dort durchgegangen ist. Alles andere hat sich so verändert in einer Art und Weise, in einer disruptiven Art und Weise, in einer disruptiven Art und Weise, wo nur durch Gewalttätigkeiten, Naomi Klein hat das ja durch Shockwave genannt, oder dass das so verändert hat, dass man nur noch mit dem Gefühl kann sein, wie Martin das in diesem Satz beschrieben hat. Du schaust es an und schaust es immer wieder an und probierst etwas wieder zu finden und du findest es nicht mehr, aber du weißt, es muss da sein.
Wahrscheinlich müssen wir ein Stück der Urarbeit leisten, weil die Herkunft ist letztendlich immer fiktiv.
Ja, ja, natürlich.
Egal, ob es sie ja. gibt als Ort. wenn wir zurückgehen, dorthin, wo wir eigentlich nie gewesen sind, treffen wir auf eine Vergangenheit, die gar nicht unsere Vergangenheit ist. Und Dines hat noch etwas sehr Spannendes gesagt, oder ein Wort, das mich gerade zum Nachdenken gebracht hat, nämlich das Wort «Ich habe mich dir können vervollständigen». Vielleicht haben wir ein neues Bedürfnis, das man irgendwann schon mal als Menschenrecht müsste anerkannt werden, nämlich das Recht, sich selber können zu vervollständigen. ganz werden in der Identität. Und das kann man mit imaginärer Arbeit leisten oder eben auch erleichtern, indem man die Gesetzgebung wird ändern, nicht mehr auf dem... Unsere Gesetze sind ja exklusiv. Also sie produzieren ganz viel andere. Othering, Ausländer, Ausländerinnen, wenn die Gesetze anders wären. Es bleibt aber natürlich ein Riesenproblem auf der ganzen Welt, wenn wir uns migrantische Migration anschauen, dass so und so viele Leute etwas verlieren, wo sie ein Leben lang heimatlos machen. Also ich habe das im Buch beschrieben, in dem Gefühl, wo ich dort bei dieser Strasse stehe in Trinidad und das Gefühl habe, ich bin voller Löcher. Der Wind pfeift mir irgendwo durch den Bauch. Durch, wo ist eigentlich ich? Wo hört das auf? Und wo könnte es einmal anfangen? Oder? Ich weiß es nicht.
Aber ich denke oft, wenn ich so alte SVPler-Menschen gesehen, irgendwie in Fernsehsendungen, die dann darüber erzählen, wie sich das Land da verändert haben und dass sie sich nicht wiederfinden, dass ich dann denke, ja, das verstehe ich gut. Das verstehe ich total gut.
Bestens. Du hast einfach eine geografische Bewegung gemacht.
Ja, aber auch, ich sage jetzt mal, nein, sogar in der Schweiz, denke ich. Ich meine, es ist in den letzten 80 Jahren ist durch Globalisierung und durch die Integration von der Schweiz in Europa und durch den Wirtschaftsboom ein Land vernudelt worden, dass es ja, es sind eigentlich nur noch die Abziehungen Bildchen da von früher, oder? Wenn wir ehrlich sind.
Es sind ja auch immer auch Geschichten, nicht nur von Gewinn, sondern wirklich auch von Verlust, und zwar auf beiden Seiten. Ich glaube, das wäre ein gutes Thema für einen anderen Podcast.
Das ist gut gesagt, dass es eigentlich beide Bevölkerungsgruppen in diesem Land, wenn wir jetzt ein Land wären, das wirklich interessiert wäre, die beiden Schichten zusammenzubringen, politisch, dann müssen wir eigentlich aufeinander suchen und sagen, okay, ihr habt eure Verluste gehabt durch Migration, die aber nicht wir verursacht haben. Und wir sind migriert worden dahin und wir haben müssen überleben. Also irgendwie, beide haben Verluste gehabt. Und eigentlich müssen wir vielleicht sich über die Verluste mal sich einigen, dass das auch eine Basis könnte sein für eine gemeinsame Neudefinierung.
Ja, und oder eben über Trauerarbeit, dass man irgendwo anerkennt, die haben ihr Land verloren, wie du sagst, nicht wegen uns. Und wir haben das Land nie gewonnen. Also treffen wir uns in der Mitte, oder?
Das ist, mein Vorschlag wäre, es gibt einen neuen Roman von Martin, es gibt einen neuen Film von Samir und Ines und ich machen uns auch unsere Gedanken dazu. Das war der Kulturstammtisch zum Thema Einwandern. Einwanderung hat ein paar Stichworte dazu, Heimatverlust, Herkunft und Trauerarbeit. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Ines, Matthäus, Martin Dien und Samir. Mein Name ist Erik Fackung.